Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.
Herzlich willkommen. Sicherheit für die Ohren. Für die Corona-Ohren.
So. Schön, dass du da bist, Peter.
Boah, ist echt schwierig. Unabhängig davon, jegliches Gefühl für Zeit und Raum verloren. Irgendwie auch sprechen fällt schwierig.
Redet ihr nicht mehr so viel zu Hause?
Nee, kannst du noch so richtig normal sprechen?
Ich fahre gar nicht mehr nach Hause. Da brauche ich auch nicht mehr. Ganz einfach.
Ich weiß gar nicht, ob man da jemals wieder rauskommt. Ist alles so langsam geworden. So, aber heute?
Du hast frei. Erstmal vorzügliche Hochachtung, dass du reingekommen bist.
Ich weiß gar nicht, ob du das jetzt sagen durftest.
Was denn?
Na, wenn ich jetzt auf der Rückfahrt einen Unfall baue, was ist dann?
Ja,
danke.
Super. Ja, dann hat sich das, dann ist es kein, ja, okay.
Pickepacke sind wir.
Mit Geschichten?
Ja, Geschichten, weiß ich nicht, ob es Geschichten sind. Doch, du hast ja eine super Geschichte, wie ich fand heute.
Mehrere. Sag mir welche.
Eklig.
Hast du dir den letzten Apple-Comment?
Nicht rauchen?
Nein. Ich bin ja extra umgezogen, damit du rauchen kannst. Aus unserem High-Class-Podcast-Raum wieder in diese so Muffelhöhle.
Endlich mal wieder richtig.
Hattet ihr eigentlich als früher Personal?
Wo?
Bei dir, in deiner Familie so.
Was soll die Frage?
Jo, ich frage nur, ob der Ordnung...
Kann sein.
Ja, schon klar. Ja, okay, ist in Ordnung. Pickepacke voll sind wir mit Themen. Ich habe so zwei, drei Sachen. Ach, was ich sagen wollte, hast du den letzten Apple-Kommentar gelesen?
Apple-Kommentar?
Ja, bei iTunes über unseren Podcast.
Nee, was steht da?
Diese Aggressivität wieder. Das fällt Menschen auf.
Die Nase putzen,
ich habe Heuschnupfen, Alter. Ja, ich habe so, ja, das ist nur, wenn es kribbelt. Das mache ich auch nicht nochmal. Ah, hier. Inward-Scooter. Ja, 2. April. Insbesondere die aktuelle Folge Anfang April 2020 zum Thema Corona-Berichte fand ich anmaßend. Einer der in Anführungsstrichen Journalisten wirkt extrem aggressiv und unfassbar unseriös, regt sich unfassbar auf und man ist beim Hören geradezu fremdbeschämt. Die beiden maßen sich Fachwissen an, wo keins ist, und lesen wahllos aus irgendwelchen Papieren vor, die ihnen von angeblichen Quellen zugespielt wurden. Also alles typisch Bild.
Aufgeflogen. So, pack ein Ding vorbei.
Ich lese sonst nichts, aber da habe ich wirklich wegen der aktuellen Folge, wegen Produktion, habe ich geguckt, wie sie wird platziert und so weiter.
Ja gut, mit anmaßen, aggressiv kannst nur du gemeint sein.
Immer, das war bei den letzten Kommentaren auch schon so.
Also komm,
wir sind eher... Aber du bist wieder gut drauf, weil du darfst rauchen, du hast frei.
Also kurz einen Überblick.
Ja.
Also bei mir heute alles dabei hier. Natürlich Flair, Lügenflair.
Flair ist bei Telegram.
Abdallah, Arafat Abushaka, Bushido, die Remos, Querschnitt. Einfach mal querfällt ein.
Wo hast du denn das alles her wieder?
Da ist ja nichts
Wahllos.
Neues
dabei. Wahllos
aus. Nur ein bisschen was Neues.
Okay.
Und bei dir?
Ich würde gerne über meine Syrien-Geschichte reden. Die war wirklich ganz gut. Die ist heute in der BAMS, also in der Bild am Sonntag. Ich hatte auch was gelesen zu Familie Remo, Immobilien weg. Firas Remo, plötzlich Durchsuchung wegen irgendwelcher Schädelschlägereien, hatte ich gehört. Dann hätte ich nochmal so ein wahlloses Lagebild aus dem Bundesinnenministerium mit zum Thema innere Sicherheit. Ich glaube, das ist vielleicht jetzt so Corona-mäßig gar nicht so schlecht. Und dann gibt es noch zwei Sachen. Ich hatte ein Gespräch mit jemandem aus einer Einsatzhundertschaft. Das war ganz interessant. Und der Umgang zum Thema Corona, wie das bei denen läuft, der sich wirklich aufgeregt hat über diese Divergenz zwischen dem, was in den Stäben passiert, ja, wie die Leute da arbeiten, wie da mit Infektionsschutz umgegangen wird und wie
also
das
den
bei den
Führungsbereichen
genau steht. Und wie das bei den IHU sozusagen, beim Proletariat auf der Straße.
Wir haben gestern bei dieser Demo gesehen, bei dieser spontanen Demo, Rosa-Luxemburg-Platz.
Die Hygienedemo, die jetzt jeden Samstag ist, die ist nicht spontan. Die ist angemeldet? Weiß ich gar nicht. Ja, doch, die ist, glaube ich, angemeldet, aber die ist jetzt jeden Samstag und war auch schon zwei oder drei Mal.
Ja, genau, aber da kam es ja noch nicht mal wirklich zu einer Versammlung, also bei den ersten Malen doch.
Ja, doch, da haben sie gar hier diesen Ken Jebsen, den ehemaligen Radiomoderator, Fritz weggeschleppt.
Ja, stimmt.
Ne,
stimmt,
erinnerst du dich? Genau. Das war also auch. Also
aber gestern waren es mehr, oder?
Gestern waren es mehr. Na, das spricht sich halt rum. Ne?
Habe ich das erste Mal wirklich bei so einer Hundertschaft oder bei so einem größeren Einsatz gesehen, wie die Beamten dann auch mal mit Mundschutz rumgelaufen sind. Hatte ich vorher noch nicht so gesehen. Sehe ich auch sonst nicht, ganz ehrlich, wenn Hundertschaften hier Charlottenburg
zum Beispiel
unterwegs sind.
Das stimmt. Also kommt, glaube ich, immer auf die Einsätze an. Ich war ja am Freitagabend mit unserem Dirk, unserem Nachtfloh, wieder unterwegs, hier in Berlin. Haben wir wieder so eine Nachtschicht mitgemacht. Und tatsächlich hängen diese Masken bei dem einen oder anderen auch schon an der Uniform. Die zippeln die einfach dann hoch, weißt du. Also wenn ein Einsatz kommt, dann geht's einfach, hoch. Ja, das war auch ganz gut. Da gab's ja diesen Angriff auf die Wache am Alexanderplatz.
Ja, nicht.
Nee, so, erzähl, warum nicht?
Ach, ist ja irgendein Typ, der irgendwas auf die Wache schmeißt. Ja, okay, so.
Naja, war schon ungewöhnlich. Das ist das erste Mal, ja.
Okay. Ja, erste Mal, wow. So, erzähl mal von der Syrien-Geschichte, die fand ich echt super. Eigentlich wollten wir ja nicht mehr über Geschichten reden, die irgendwie auch einfach in der Zeitung sind, aber die ist echt außergewöhnlich. Und als du mir die letzte Woche erzählt hast, auch die Genese der Geschichte.
Ja, die ist völlig verrückt.
Völlig irre.
Völlig verrückt.
Völlig irre, erzähl mal.
Also es geht, letztendlich geht es um Syrien. Da gibt es einen Typen, der heißt Ansar Ruslan, der war ehemaliger Oberst bei der Geheimpolizei in Syrien unter Assad. Steile Karriere, linientreu, ich glaube Ausbildung, Polizeiakademie, zweitbester abgeschlossen, also ganz straighter Mann, was sozusagen seine Verbindung mit dem Regime angeht. Und der hatte dann irgendwann eine bestimmte Geheimabteilung übernommen, 251 nannte sich die. Und die war für die innere Sicherheit in Syrien zuständig, zu Beginn des arabischen Frühlings, also als die Aufstände losgingen. Und die hatten gleich angegliedert einen Knast bei sich, Damaskus. Und dieser Typ war irgendwie für 500 Tage Chef, eben auch von diesem Knast. Das heißt, da wurden halt diese ganzen Leute, die auf den Straßen damals protestiert haben, die wurden halt alle eingefangen, ne? Und die kamen alle in den Knast, die wurden da gefoltert, da wurden auch viele umgebracht. Und der war sozusagen Chef dieses Knastes, ist dann, und das ist sehr skurril, ist dann übergelaufen zur Opposition, wurde also ganz offiziell auch Sprecher von der Opposition im Ausland, wurde auch zu Friedensgesprächen, Genf und so weiter mit hingeflogen. Und hat dann Asyl beantragt in Deutschland.
Also wo hat er gelebt dann vorher?
Also erst in Syrien und dann ist er abgehauen nach Jordanien und von Jordanien ist er dann nach Deutschland und kam hier auch wirklich an und hat gesagt, hier, ich war, das, also sagt seine Frau, bei der wir waren, die wohnen in Pankow, oben im Norden Berlins, und er hat gesagt, hier, ich habe von Anfang an mit klaren Karten gespielt, ich bin der und der und ich möchte jetzt gern Asyl, weil ich bin ja Opposition. War er auch. Das Problem war bloß seine Rolle, die er davor hatte. So, und was passierte? 2015, er musste zum Arzt hier in Berlin und irgendwie haben ihn da Leute beobachtet.
Aber ganz kurz, er hat dann Asyl bekommen?
Er hat Asyl bekommen. BAMF, okay. Hat er damals, das war während der Flüchtlingskrise durchgewunken, klar.
Aber ganz offiziell?
Ganz offiziell, na klar. Er konnte ja auch wirklich gut nachweisen, dass er für die Opposition gearbeitet hat, unterwegs war und hin und her und übergelaufen ist, wie gesagt. Hat angeblich auch kein Geheimnis drum gemacht, was er vorher war im Apparat. Hat hier Aufenthaltsgenehmigung bekommen und lebt mit seiner sechsköpfig, eine Tochter ist wohl in der Türkei, lebt hier, oben im Norden, recht vom Amt, klar, aber ja, lebte er. So, und irgendwann 2015 im Februar ging er zum Arzt und da kamen ihm so Leute vor, die ihn beobachtet haben, die kamen ihm komisch vor. Und da hat er gesagt, das sind bestimmt hier, ich will nicht sagen, Ex-Kollegen, kann man ja was sagen, aber das ist der syrische Geheimdienst, die wollen mich bestimmt umlegen. So, und das war nicht nur einmal, sondern zweimal. Und dann hat er sich entschlossen, zur Polizei zu gehen, hier zum Abschnitt. Und hat gesagt, hier, Leute, ich glaube, die wollen mich umlegen, das ist der syrische Geheimdienst. So, und was macht die Berliner Polizei damit? Klar, die geben es dem LKA und das LKA gibt es natürlich dem Generalbundesanwalt. Warum? Weil der natürlich auch für Spionage in Deutschland zuständig ist. So, und da kam aber nichts weiter rum in dieser Richtung. Allerdings ist dieser Generalbundesanwalt natürlich nicht nur für Spionage zuständig, sondern auch für Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und so weiter. Und irgendwann bei den Vernehmungen kam dann eben mehr und mehr raus, sagen sie, was haben sie eigentlich während dieser Zeit gemacht, als sie da Chef waren von diesem Knast? Ja, aber ich habe nie gefoltert, sagt er. Da gab es richtig viele Verhöre und die konnten auch nicht immer ganz nett ausgehen oder sind nicht ganz so nett verlaufen, aber ich selber habe nie etwas gemacht. So, und dann ging es immer weiter und immer weiter und irgendwann hat er jetzt im vergangenen Jahr seine eigene Anklage bekommen. Und zwar soll in der Zeit, also angeklagt ist eine Zeit von knapp 500 Tagen ungefähr, und in dieser Zeit soll er dafür verantwortlich gewesen sein, dass 4000 Menschen gefoltert und 58 gestorben sind.
Aber er ist nicht in Haft.
Er ist in Haft.
Er ist in Haft.
Er wurde verhaftet. Er wurde gleich, er hat Haftbefehl bekommen, auch im vergangenen Jahr, und sitzt jetzt in der JVA Moabit. Und demnächst geht ja der Prozess in Koblenz los. Ich glaube, 23. 24. April geht der Prozess los. Und da wird er dann jedes Mal hier, weiß ich nicht, donnerstags runtergefahren und kommt dann am, weiß ich nicht, Samstag, Freitag wieder zurück.
Also geht trotz Corona los, weil viele Prozesse sind ja verschoben worden, aber Haft.
Also stand vorgestern.
Kannst du bei der, kannst du irgendwie aufklären, wieso ist es möglich, einerseits Asyl zu beantragen und auch zu bekommen und andererseits dann aber solcher Verbrechen nur wenige Jahre später angeklagt zu werden? Also einfach nur, um das zu verstehen?
Ich glaube, das ist gar nicht so schwierig, weil das ist die gleiche Geschichte, wie es damals halt gelaufen ist. Also du weißt, wer damals alles kam, in welchen Massen. Und wenn jemand sagte, hier, ich bin geflohen, war ich beim Regime, habe dann aber gemerkt, hier läuft was schief, habe mich abgesetzt mit meiner Familie nach Jordanien. Woher dieser Bruch kam, ich kann es dir Stand jetzt nicht sagen, geht auch aus der Anklage, die wir einsehen konnten, nicht hervor. Und er hat dann gesagt, hier, ich musste abhauen, die wollen mich umlegen, und hat dann Asyl bekommen. Und wie gesagt, wäre er nicht zur Polizei gegangen im Februar 2015 und hätte nicht berichtet, hier, ich glaube, da wollen mich Leute umlegen, also hier Ex-Kollegen, wäre das auch niemals aufgeflogen.
Was ja auch irre ist eigentlich.
Komplett.
Du hast gesagt, dass er vorher zu Friedensgesprächen geladen oder auch eingeflogen wurde. Wie ist das jetzt irgendwie auch zu erklären oder wie kann man das?
Ja, wie gesagt, er hat sich ja dann, es war ein totaler Seitenwechsel. Er hat sich ja nicht nur von dem Regime verabschiedet, sondern er hat ja komplett die Seiten gewechselt. Er hat sich dann auf die Seiten der syrischen Opposition geschlagen.
Das habe ich verstanden, aber wieso ist es möglich, dass er zum Beispiel auch nach Genf oder auch...
Ja, weil er offiziell ja dann Sprecher war für den militärischen Arm, und da war, ja.
Da hat es niemand interessiert,
die Rolle vorher. Offensichtlich. Das kam dann hier erst in Deutschland, und da wir seit Anfang der 2000er auch in Deutschland Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschheit anklagen können, ohne dass Deutsche betroffen sind oder dass es in Deutschland passiert ist, ist diese Anklage halt beim Generalbundesanwalt möglich. Ja, ist schon spannend. Also auch der Kollege Morabi hier aus dem Haus, der ja Arabisch spricht, der war dann auch bei der Familie, und sie sagte, also wir haben uns mit der Frau unterhalten, und sie sagte dann, also mein Mann hat wirklich nie gefoltert. Er hat nie, kennst du das Argument, ne? Er hat nie jemanden angefasst und so. Und im Gegenteil, selbst wenn er gesehen hat, da sitzt jemand, der ist hier zu Unrecht drin, dann hat er sich gekümmert. Gut, was soll sie auch sagen, ne?
Ja, es spielt auch im Endeffekt keine Rolle, wenn ich die Verantwortung dafür habe, was in den Laden passiert. Es ist egal, ob ich es selber mache oder nicht.
Er ist halt selbst eben auch, er hatte wohl laut Anklage, hatte er Zugriff auf die Schichtpläne. Er hat die Leute eingeteilt, die Wärter, die Vernehmer. Also im Prinzip wusste er, was da passiert ist in diesem Haus, ne? Und wusste auch, dass dann angeblich wie der Abtransport der Leichen und so alles stattfand. Wie gesagt, es ist sehr detailliert in der Anklage beschrieben. Ja, und deswegen, auch wenn er selbst nie selbst Hand angelegt hat, ist er angeklagt.
Was er behauptet, also.
Was er behauptet, klar. Hätte
man wahrscheinlich auch nie rausfinden können am Ende. Aber finde ich eine super spannende Geschichte.
Ja, das war gut, war auch nochmal eine andere Ebene einfach.
Genau, wie du eben sagtest, dass das im Endeffekt nur rausgekommen ist, weil er sich selber bei der Polizei gemeldet hat.
Komplett.
Ach, wer sich hier alles so in dieser Stadt versteckt.
Wahnsinn.
Irre. So, was hast du noch?
Nee, nix. Wir können dann...
Doch, hast du noch was?
Nee.
Erinnert mich so ein bisschen an diese, da werden wir das uns mal für die nächsten Wochen, Kollege Dinger der Morgenpost hatte das ja auch schon getwittert, ich glaube, du ja auch was dazu, aber als Thema muss man sich das ja hinlegen.
Die Corona-Soforthilfe. Das Corona-Geld. Also ist es dir, also ich habe so wirklich viele Nachrichten bekommen, wo mir Leute geschrieben haben, hier die beantragen alle Geld. Und die haben alle Geld bekommen. Ja, für alte GmbHs. Neukölln, Wedding. Ach. Ja, wir haben alle Geld bekommen. Wirklich für GmbHs oder GbR, die es gar nicht mehr gibt. So,
also was denn, Familienclans?
Ja, oder? Genau,
richtig. Genau, aber jetzt mal unabhängig auch davon, wir hatten letzte Woche den ersten Fall, ein Salafist, wir nennen ihn Hassprediger. Ich fand wirklich irre, wenn man sich überlegt, wann das Geld hier ausgezahlt wurde, weiß ich nicht, wie lange ist es her, 3-4 Wochen, ja. Die Soforthilfe, die er beantragt hatte, für ein Gewerbe, glaube ich, war das, für ein nicht existentes Gewerbe. Und dass jetzt schon auch der Fall bekannt wurde,
dass
ermittelt wurde.
Ja, komm, also.
Ja, Moment, ganz kurz. Also wir reden ja hier über eine Flut von Anträgen. Wir reden ja wirklich eine Flut an Bearbeitung. Ich finde es enorm, dass es in der kurzen Zeit offenbar schon so viele Fälle gibt. Die Staatsanwaltschaft hatte ja ein kurzes Update gegeben. Ich glaube, wie war das? 200.000 Euro insgesamt schon, die jetzt in Zweifel gezogen werden? Oder
41 Fälle?
Genau.
Ist richtig, so in den 40ern?
Wegen derer man ermittelt. Also ich finde das, also die Schnelligkeit finde ich enorm so. Und ich glaube, das Thema ist natürlich klar, also kann ja auch keinen überraschen. Da muss ich dem Kollegen Fröhlich vom Tagesspiegel widersprechen, der, glaube ich, auch via Twitter schrieb, die Berliner Verwaltung muss sich fragen lassen, ob sie möglicherweise das nicht zu salopp gemacht hat. Also was die Auszahlungsmodalitäten oder die Möglichkeiten beziehungsweise auch die niedrige Bürokratie anging. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Ich glaube, dass es ja schon wirklich richtig war und auch sehr, sehr vielen Menschen geholfen hat und wir eben auch nicht so naiv sein können und zu glauben, dass es natürlich nicht auch andere gibt, die es für sich versuchen werden zu nutzen, im kleinen und im großen Stile, im kleinkriminellen oder vielleicht auch im organisierten Stile.
Und wie gesagt, wir reden ja nicht nur davon, dass es die Firmen oder Unternehmen nicht mehr gibt. Die haben sicherlich auch, einige von denen haben auch Unternehmen, aber die haben halt keine Liquiditätsprobleme. Ne? Auch das darf man ja nicht vergessen. Also das ist halt, die geben halt vor oder haben vorgegeben, sollen vorgegeben haben, ganz juristisch ganz sauer, dass sie gerade durch die Corona-Pandemie in erhebliche Bedrängnis kommen haben, aber weiß ich nicht, dann 200.000 Euro auf dem Konto und haben trotzdem die Gelder beantragt. Ne? Muss man auch wissen. Also es geht nicht nur darum, dass die jetzt irgendwelche alten Unternehmen plötzlich wieder an die Oberfläche zaubern und sich darüber das Geld holen, sondern eben auch über diesen Weg.
Aber ich glaube, für die nächsten Wochen, Monate wird das ein ganz, ganz spannendes Thema. Klar ist ja, es wird ja geprüft im Nachhinein, auch seitens der Finanzämter, natürlich auch nach den vorherigen Berechnungen, also dass man schaut und auch vergleicht, auch wie der Anspruch begründet wurde oder der Bedarf begründet wurde, ob das wirklich zutreffend ist. Bin mir sicher, dass man sich da versuchen wird, sehr viel zurückzuholen. Die Frage ist natürlich, was kannst du dir von Leuten zurückholen, die dann möglicherweise auch nichts mehr haben oder vorgeben, nichts mehr zu haben. Das ist ja wirklich diese Möglichkeit, vielleicht jetzt zu sehen, okay, alles mitnehmen, was geht. Irgendwo hinschaffen, gibt es ja diverse Praktiken, das Geld vor allem auch ins Ausland zu bringen. Und später, wenn der Staat es sich zurückholen will, leere Tasche, ja gut, was willst du machen? Aber da sind wir ja, glaube ich, schon, da können wir ja springen auch zum Thema. Ich fand es wirklich es ist eine Nachricht von wirklich, nicht nur von Brisanz, sondern von einer Durchschlagskraft, die der deutsche Staat jedenfalls im Bereich der klaren Kriminalität wirklich selten nicht nur gezeigt hat, sondern offenbar auch erfolgreich gegangen ist. Und zwar, ich glaube, am Freitag ist die Nachricht verkündet worden seitens des Gerichtes, des Landgerichtes in Berlin. Da geht es um zwei Immobilien, die laut Entscheidung des Landgerichtes, da geht es um eine Enteignung. Also das ist, glaube ich, schon über 2 Jahre her, das Ganze. Ging es damals ja mal um 77 Immobilien, die von Clans, vor allem von einer Familie, eingezogen wurden, jahrelange Rechtsstreitigkeiten und jetzt entschied das Landgericht, 2 Immobilien sind zu enteignen. Darunter eine Villa, viele Berliner werden sie kennen aus Berichterstattung, in Buko, Sitz von Issa Ramo, der Oberhäupte des Ramo-Clans. Ihm selber gehört das Haus nicht, sondern einem seiner Söhne, auch gekauft von einem seiner Söhne, der damals zu Kaufpreiszeiten oder zum Kaufzeitpunkt, glaube ich, einen sehr schlecht bezahlten offiziellen Job nur hatte. Und das ist natürlich etwas, wenn wir mal so zurückdenken, wir haben das ja schon oft auch beschrieben, also viele dieser Clans, der Kriminellen, wir reden immer nur von den Kriminellen, funktioniert haben, wie sie auch funktioniert haben, was ihr Sozialstatus anging, wie sie natürlich auch immer ganz bewusst den Sozialstaat so genutzt haben, wie es ihnen auch eben gerade gepasst hat. Damals Mahmoud El-Zain, eigentlich die größte Nummer damals in den 90ern, der das gezeigt hat mit seinen Kindern.
2000er auch noch,
genau, richtig. Mit seinen wirklich vielen Kindern, ich weiß nicht genau, wie viele er hatte, in der Wohnung gelebt hatte, vom Staat bezahlt über viele Jahre alles, parallel aber wirklich einen sehr florierenden Drogenhandel aufgebaut hatte. Issa Ramos hätte letztens einen Strafbefehl bezahlen sollen, da er sich offiziell als mittellos beziehungsweise einnahmslos bezeichnete. Ich glaube, war das ein Tagessatz von 5 Euro, der berechnet wurde, weil er ja nicht mehr hat. Aber in dieser wirklich, und es ist eine Villa, anders kann man das nicht bezeichnen, lebt. Es ist absurd. So, und jetzt hast du offenbar aber Wege gefunden, Es wurde ja nicht nur seitens der Gesetze, Thema Geldwäsche und Beweisumkehrlast, ja schon etwas verändert in den letzten Jahren, sodass es halt schon schwieriger wurde, auch immer wieder für die Leute aus dem Bereich. Aber jetzt hast du eben mal eine der Entscheidungen, dass wirklich ein Prestigeobjekt, also wirklich ein Statussymbol einer der bekannten Familien, laut jetziger Entscheidung, es ist Beschwerde eingelegt worden, aber laut jetziger Entscheidung enteignet wird. So, also in einer Tiefe, in die der Staat vorgedrungen ist, wie es so in der Art vorher nicht gab. Die Familie wird nicht auf der Straße leben, darum geht es nicht, aber es geht da auch wirklich vor allem um die Symbolik. Also das, was dann sozusagen auch gezeigt wird, beziehungsweise auch das, was dann hängen bleibt bei solchen Familien, die sich ja schon und viele Personen ja eher dann auch unantastbar oder unantastbar fühlen. Deshalb, es war schon sehr, sehr überraschend und ich glaube, dass ganz am Anfang, als diese Enteignung war, beziehungsweise das Einkassieren dieser Immobilien der 77, gab es sehr, sehr viele auch in den Behörden, das weiß ich, die an dem Vorgehen Zweifel hatten, weil sie eben Angst hatten, dass das mal wieder nach hinten losgeht, dass man was macht und durchgreift und dann am Ende aber doch vielleicht mit leeren Karten dasteht. Und jetzt so, das ist schon enorm. Firas, du hast es angekündigt, einer seiner Söhne.
Ja, hatte ich gehört, der hatte wohl auch Ärger, ne? Geht es um irgendwie eine Auseinandersetzung im Mitte Februar in Reinickendorf, da, also clanintern, die Staatsanwaltschaft hatte das offensichtlich nicht als Pressemitteilung rausgegeben, nach meinen Informationen, weil sie gesagt haben, wir hatten einen Anfangsverdacht und wir sind deswegen auch genau in dieses Haus reingegangen, also über das wir uns gerade unterhalten haben. Firas war auch da, aber den haben wir nicht mitgenommen. Die ganze Razzia sollte eigentlich nur dazu dienen, irgendwie Beweismittel aufzufinden. Da haben wir irgendwie ein Telefon eingesteckt und das war's. Aber der Hintergrund ist so skurril, wie ich fand.
Ja, skurril ist ja schon sehr...
Ist schon krass, genau. Ich kann es auch mal vorlesen einfach. Ist ja...
Mach.
Ja. Also dem Beschluss liegt eine gefährliche Körperverletzung vom 19.02. um 21.57 Uhr, Reinickendorfer Straße, Wedding, dortiges Lokal, zugrunde. Der 33-jährige Geschädigte wurde im gut besetzten Lokal von drei maskierten Personen unvermittelt angegriffen, mit Reizstoff besprüht, massiv geschlagen, getreten und gewaltsam aus dem Lokal verbracht. Dabei wurde er mit einer Schusswaffe bedroht und geschlagen, von der ein mit scharfen Patronen gefülltes Magazin am Ort zurückblieb. Auf der Straße sollte er trotz massiver Gegenwehr in den Kofferraum eines bereitstehenden Fluchtfahrzeugs verbracht werden. Durch herannahende Einsatzkräfte fühlten sich die Täter jedoch gestört und ließen von ihm unter Drohung ab. Der Geschädigte erlitt unter anderem massive Gesichtsschädelfrakturen. Ja, und irgendwie haben sie ermittelt und dann gab es diesen Tatverdacht gegen einen Intensivtäter namens Firas und so weiter, der genau in dieser Villa.
Genau, Vormannhinweise, offenbar auch in diesem Fall, die dann zu ihm geführt haben. Er hatte bei Instagram eine kurze Story gepostet. Ich glaube, das war am Ende des Einsatzes. SEK war auch mit dabei. Dem Video wird er dann noch, oder beleidigt er dann noch kurz die Polizisten?
Ja, das steht auch genauso. Aber willst du mal, also die Unterlage, aus der ich vorgelesen habe, ist eine polizeiinterne Unterlage. Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Ist keine Pressemitteilung, wie gesagt. Es gab auch keine in dem Fall. Und es ist auch ganz interessant, wie das Ende dann ausgeht. Also das beschreibt ja auch das, was du gerade gesagt hast. Aufgrund des entschlossenen Auftretens der eingesetzten Kräfte verlief die Durchsuchung störungsfrei. Erst bei Abzug der Kräfte kam es zu verbalen Unmutsäußerungen der Familie. Das passt.
Ja, das,
das passt 1:1.
Wunderbares Behördendeutsch.
Ja, ja.
Ja, aber auch krasser Fall.
Also naja, aber wie gesagt, Anfangsverdacht. Er gilt hier erstmal, das muss man auch dazu sagen, absolut. Er gilt erstmal hier absolut als unschuldig. Offensichtlich hat es als LKA 6-3 war bei der Durchsuchung mit dabei und die K aus der Direktion 5. Und die 14. EHU oder Teile der 14. EHU. Und am Ende hat man, wie gesagt, Hintergrund dürften finanzielle Streitigkeiten im Clan-Milieu sein. Der Geschädigte selbst ist bislang nur wenig kooperativ und für die Polizei aktuell nicht erreichbar.
Tja, so muss es sein. So ist es.
10 Personen im Haus, darunter der Beschuldigte, ein Mobiltelefon als Beweismittel beschlagnahmt. Also viel war es jetzt nicht, aber immer wieder dieses Haus.
Ja, und natürlich auch Dinge, die so insgesamt so ein bisschen in der Corona-Zeit untergehen. So wie auch andere, wenn wir jetzt schon so da in dem Clan-Bereich sind. Lass uns da mal kurz weitermachen. Nächste Woche, beziehungsweise lass mich genau sein, am Dienstag, also übermorgen, hätte ja eigentlich ein, ja, schon mit Spannung erwarteter Prozess beginnen sollen. Angeklagt ist Arafat Abu-Shaka und drei seiner Brüder. Geht um die Auseinandersetzung, also hauptsächlich um die Auseinandersetzung, Trennung von Bushido, beziehungsweise ja, die Trennung voneinander. Ein Vorfall, der sich in den Büroräumlichkeiten der Puderstraße zugetragen haben sollen. Versuchte räubische Erpressung, gefährliche Körperverletzung. Wir hatten darüber berichtet, wir hatten über die Anklage berichtet, viele andere auch. Der Prozess hätte übermorgen beginnen sollen, wie gesagt, sehr, nicht nur mit Spannung erwartet, wegen aufgrund der Protagonisten, sondern aufgrund auch wirklich der Zeugenliste. Wir hatten es auch mal gesagt, wirklich das Who is Who der deutschen Rap-Szene, die geladen sind, war zu erwarten, da es auch keine Haftsache ist, dass der Prozess eben auch Corona-bedingt verschoben wird. Das ist jetzt passiert, auch schon vor einiger Zeit, beziehungsweise vor einigen Tagen. Und man hat sich darauf geeinigt, dass man erstmal Stand jetzt den Prozess am 17. August beginnen wird. Gab offenbar ein Treffen aller Beteiligten, also Gericht, Staatsanwaltschaft und die Verteidiger der einzelnen Personen, und da hat man sich auf das Datum geeinigt, was offenbar auch Teil dieser Gespräche war, was auch ganz interessant ist, dass der Prozess möglicherweise doch nicht so lange dauern wird, wie man vielleicht hätte annehmen können, auch gerade aufgrund der Zeugenliste, aber offenbar hat
der Was heißt denn das?
Der Richter hat, naja, ich glaube, die Zeugenliste, ich habe nicht mehr genau die Zahl im Kopf. Wie gesagt, Corona-bedingt ist das Hirn ziemlich matsch. Aber, sag mal, Beteiligte haben schon wirklich von einigen Monaten, sagen wir mal, mindestens einem halben Jahr, vielleicht sogar auch mehr, gerechnet oder Prozesslänge erwartet. Stand jetzt sind 3 Monate terminiert. So bis Mitte November.
Absehbar.
Absehbar, genau. Das heißt 3 Monate und offenbar auch man sieht offenbar auch keine Veranlassung. Klar, keiner weiß, was passiert, Anträge hin und her, aber keine große Veranlassung, dass das auch länger dauern könnte oder sollte. Und dass das möglicherweise in 3 Monaten abgefrühstückt ist. So, deshalb, wie gesagt, da haben wir eine kleine Vertagung der Prozess, aber wie gesagt, unter Corona war das ja auch klar. Dann lass uns doch mal kurz nochmal auf Abdallah und Arafat eingehen. Ich finde, das ist auch schon ein paar Tage her. Wir haben ja auch ein paar Tage nicht aufgenommen. Ich glaube, vor 10 Tagen war das. Abdallah Abu-Shaka, viele werden ihn hier aus dem Podcast kennen oder auch sonst aus Berichterstattung, eben auch einer, der dem Abu-Shaka-Clan, wie man den Namen entnehmen kann, angehört. Lange Jahre auch in Haft saß, Zuhälterei, viele andere Dinge. Der ist eines Abends live gegangen bei Instagram. Ziemlich lange, ich glaube fast knapp 1 Stunde. Saß im Auto mit seinen Brüdern, was schon auch irgendwie auffällig war. So, und dann fing er an zu erzählen und kam auch schnell zur Sache, dass er sich offenbar über 2 Menschen echauffierte und aufgeregt hat. Er hat nie in dem ganzen Stream 1 Stunde nie den Namen genannt. Es war aber auffällig, er hat diesen beiden Personen, glaube ich, wirklich alles abgesprochen, was man einem Menschen absprechen kann. Und auch schwer beleidigt und auch angegangen. Und das Interessante war, wenn man sich den Stream angeschaut hat, ganz viele Leute haben am Anfang sofort gefragt, wen er meint. Und auch ganz schnell war dann, nachdem Leute fragten, wen er meint, haben dann die Leute direkt gefragt, meinst du Arafat? Meinst du Arafat? Also, man muss das so sagen, wir als Journalisten dürfen eigentlich nicht sagen, dass die beiden miteinander verwandt sind, weil uns das mal untersagt wurde. Sie bezeichnen sich selber aber als Cousins. Also, es gibt ja sozusagen diesen Charlottenburger Teil, Westberliner Teil, von Abdallah und seinen Brüdern Rabia und Hamoudi Abu-Shaka und dann auf der anderen Seite Arafat und Nasser und andere Rommel und andere Brüder noch aus Neukölln. Und die beiden sind teilweise natürlich auch in der Öffentlichkeit aufgetreten. Wir haben vor kurzem, hat ein Kollege darüber berichtet, eine Anklage gegen Arafat, weil er in einem Lambo durch die Gegend gefahren ist.
Sein Lambo.
Illegales Autorennen.
Der Lambo.
Genau, in dem Auto saßen Arafat und auch Abdallah. Gibt auch andere gemeinsame Fotos. So, und jedenfalls wird er dann die ganze Zeit gefragt, wen meinst du denn? Meinst du Arafat? Meinst du Arafat? Um eins vorwegzunehmen, er hat in dem ganzen Stream nie aufgeklärt, wen er meint. Er hat auch auf die Fragen nicht geantwortet, was schon suspekt ist, weil man natürlich, wenn so viele Menschen danach fragen, willst du ja nicht, dass irgendein Eindruck bleibt. Also wenn Leute schon den Eindruck haben, es könnte der eigene Cousin gemeint sein in der Öffentlichkeit, könntest du ja mit einem Satz oder hättest du ja mit einem, nein, natürlich meine ich Arafat nicht. Hättest du das Thema ja erledigen können, hat er nicht gemacht. Hat sich mir den angeschaut, so, und dann war es aber so, es gab an dem Abend, als er da live gegangen ist, war er auch, ist er auch von der Polizei angehalten worden, kurz vorher. Und dann vergingen die Tage so ein bisschen, es sind diverse Gefährderansprachen auch in dieser Geschichte gelaufen, auch bei Abdallah, aber auch bei anderen. Und jetzt gibt es Spekulationen, beziehungsweise es gibt Erkenntnisse, dass es möglicherweise wirklich eine Auseinandersetzung in dieser Familie gibt. Und zwar geht es da vor allem um einen Geschäftspartner, der eigentlich mit Abdallah Geschäfte gemacht hat in den letzten Jahren. Da geht es viel um Autos und sitzt in Brandenburg. Und sehr lukrative Geschäfte gemacht hat. Und dieser Geschäftspartner wiederum soll einen anderen Geschäftspartner an Arafat vermittelt haben. Und das etwas, was natürlich, also sozusagen dem einen wurde eine Geschäftsgrundlage ein Stück weit weggenommen, möglicherweise aus der eigenen Familie. Und etwa, und wir müssen da, wir reden da über eine Geschäftsgrundlage, die wirklich sehr, sehr lukrativ war. Und die hat der andere sich wohl offenbar einfach zu eigen genommen. Und hat sich die zu eigen gemacht und hat die Person überredet, beziehungsweise offenbar überzeugt, doch lieber mit ihm zusammen zu arbeiten, als mit dem anderen. Das Irre ist an der Geschichte, es klingt ja auch da wieder für viele, Kindergarten und sonst irgendwie, die Tatsache, solche Auseinandersetzungen in die Öffentlichkeit zu tragen, und das ist ihre Öffentlichkeit, Instagram, auch wenn es für manche auch eher so wie Kinkerlitzchen klingt, das ist ihre Öffentlichkeit. Das ist ihre Plattform, auf denen sie sich zeigen, auf denen sie kommunizieren, auf denen sie sich darstellen. Und dort am Anfang, wie gesagt, nicht nur den Eindruck zu erwecken, sondern wenn dem eben so zutrifft, wie die Erkenntnisse auch bei den Behörden sind, dass es wirklich auch resultierend aus einem innerfamiliären Streit war und den nach draußen in die Öffentlichkeit zu tragen, dann ist da, muss man schon sagen, ist auch da so ein Punkt erreicht, wo man einfach sieht, da scheint es innerhalb der Familie halt massiv zu brodeln, beziehungsweise wenn man eben dann sich um Geld dermaßen streitet, beziehungsweise Auseinandersetzungen findet, dann ist das schon enorm extrem. Ja, kenne ich nicht, also das, oder fast, glaube ich, einzigartig, wie gesagt, dass innerfamiliär diese Dinge auf so eine Ebene getragen werden. Es gab dann, Abdallah hat dann nach ein paar Tagen gemerkt, dass das Ganze schon sehr heftig wurde, wie gesagt, in diesen Szenen und viel Gerede und auch auf der Straße und viele, viele Gerüchte, hat er so ein halbherziges Statement irgendwann mal rausgehauen, man würde ihn und seinen Cousin, brauche man nicht versuchen, auseinanderzubringen oder sonst irgendwas. Aber das war auch eher so ein wachsweiches Ding. Aber wie gesagt, Polizei nimmt das sehr ernst. Offenbar gibt es auch einen ehemaligen Geschäftspartner von Abdallah, der gegen ihn eine Aussage gemacht hat. Das war wohl auch ein Grund, weshalb er in diese Polizeikontrolle kam. Und schauen wir mal, wie das weitergeht. Aber was diese Familienkonstruktion angeht, ist das natürlich schon außerordentlich.
Aber du hast davon gesprochen, dass er über zwei Leute gesprochen hat.
Genau.
Also ging es einmal um den Geschäftspartner und...
Also möglicherweise ist mit der einen Person Arafat gemeint gewesen, die erste Person, und die zweite Person, die wurde von ihm als fettes Schwein und dickes Schwein und sonst irgendwie bezeichnet. Da haben dann viele unten in dem Stream direkt gefragt, Ali Boumaier, auch Musiker, Rapper, Cousin von Arafat, der ja auch aus der Familie kommt, haben dann direkt unten gefragt, da hat er auch nichts zu gesagt, also hat das auch so stehen lassen, aber damit ist nicht offenbar nicht Ali Boumaier gemeint, sondern eben dieser Geschäftspartner. Dieser langjährige Geschäftspartner von ihm aus Brandenburg, auf den diese Bezeichnung, naja, was heißt zutrifft, ich will ihn ja nicht so bezeichnen, aber offenbar eben auch zutreffend ist und die Polizei auch davon ausgeht, dass dieser Geschäftspartner damit gemeint ist.
Ja, aber am Ende ist doch Blut immer noch dicker, oder?
Naja, die Frage ist am Ende, ob Blut dicker ist oder ob Vernunft am Ende dicker ist, weil natürlich auch klar, das bekommen ja alle mit. Also alle sehen das ja auch dann, wenn ich irgendwelche solche Konflikte in die Öffentlichkeit trage, bekommen es ja alle mit. Und dann sehen es die anderen. Und das ist natürlich auch eine gegenseitige Schwächung. Das ist die Schwächung der eigenen Person, die Schwächung der Person, die ich dort meine, anspreche. Selbst wenn ich sie nicht nenne, das ganze Gerede, das schwächt ja nur die eigene Position. In jedem Business, in dem man unterwegs ist dann. So, bei Abdallah war noch das Problem, dass einige Fake-Profile unterwegs waren dann in den Tagen danach, die dann mit diversen Behauptungen auch aufgetreten sind, die wir jetzt nicht wiederholen wollen, weil dafür ja überhaupt keine Grundlage besteht. Aber das sind ja dann auch so Dinge, die dann einfach passieren, wenn Menschen dann offenbar auch in diesem Milieu dann ja zeigen, dass sie angreifbar sind. So, und das ist ja einfach durch diesen Weg an die Öffentlichkeit, wie gesagt, mache ich mich ja auch ein Stück weit, trage ich ja etwas nach draußen, was ja eigentlich nie nach draußen kommen sollte. Hm. Genau, und dann lass mich noch kurz, weil wir Ali Boumaier hatten. Ich muss es einmal aufgreifen. Ali Boumaier, so ein neues YouTube-Videoformat. Ali therapiert, genau. Sein erster Gast, wahrscheinlich auch letzter, war...
Nee, Arafat ist, glaube ich.
Nee, ich glaube, das war doch mit Frage. Ich weiß gar nicht, ob das kommt. Kommt das?
Ich glaube.
Also, erster Gast war Flair. Konnte natürlich nochmal seine Geschichte... Also, ich fand es überraschend, wie dann doch kritisch und ernsthaft Ali Boumaier ihn auf die rassistischen Äußerungen angesprochen hat. Ist aber jetzt hier egal. Zum Ende hin ging es dann darum, und deshalb muss ich es kurz aufgreifen, dass Flair behauptet hatte, wir haben das ja in unserem letzten Podcast ja beschrieben, dass er massiv von Mitgliedern der Hells Angels bedroht wird. Wie gesagt, Hintergründe könnt ihr im letzten Podcast euch nochmal anhören. Und er sagte dann in diesem Videobeitrag, beziehungsweise in diesem Gespräch, dass ich, Peter Rosberg, eben behauptet hätte, er, Flair, hätte mit der Polizei gesprochen und deshalb seien die Hells Angels sauer auf ihn. Ist natürlich eine blanke Lüge, weil A, habe ich das nicht behauptet, habe ich es nicht gesagt. Das muss auch einfach nochmal klargestellt werden, weil er sich das einfach immer ein bisschen zu einfach macht. Interessanterweise war vor ein paar Tagen Timo Akbulut, über den wir auch schon erwähnt hatten im letzten Podcast, Hells Angels Mitglied, mittlerweile abgeschoben in die Türkei, der wegen eines Tötungsdeliktes lange in Deutschland in Haft saß, hat in einem Livestream dazu mal Stellung bezogen, warum sozusagen dieser Ärger gegenüber Flair besteht. Das Ganze hat sich, muss man ja auch sagen, zum Glück ja wieder ein bisschen beruhigt, jedenfalls in der Öffentlichkeit. Es sind ja teilweise wirklich schon heftige Videos aufgetaucht, wo dann Flair, weiß ich nicht, also wo man auf ihn geschossen hat oder auf seinen Konterfei geschossen hat, auf Fotos von ihm geschossen hat. Diverse Leute, die sich da wirklich in Rage geredet haben, aber ich musste das nochmal kurz aufreißen, weil er da einfach gelogen hat. Gibt ja auch keine Folge ohne ihn.
Ja, okay.
Genau. Hast du noch was?
Nee.
Du hast doch gesagt, du hast noch so viel.
Nein, gar nicht.
Hier. Vom BMI hier.
Ach, lass mal, das passt doch jetzt alles gar nicht mehr zusammen.
Warum?
Das passt doch jetzt alles gar nicht mehr zusammen. Nee, ich bin immer noch, ich hatte heute auch. Muss dir vorstellen, ich habe heute nochmal so einen Beitrag gelesen. Es gibt eine Facebook-Gruppe Polizisten in Berlin. Und da gab es so ein Postings und jetzt geht es ja natürlich um die ganzen Pandemie-Patches, die jetzt angefertigt werden. Weißt du, also jeder Online-Shop bastelt ja jetzt an so Pandemie-Patches wie 2020, wir zusammen und so Krise, ne? Und jeder. Und das war total skurril. Du konntest dieses Patch bestellen in dieser Gruppe dann irgendwie, ja, über 700 und es ging auch Geld an irgendwelche, konnte gespendet werden und so weiter, ne? Und ich war total überrascht. Das Geld musstest du überweisen, offensichtlich mit Angabe, woher du kommst, für wen es ist, wie viel und was gespendet werden soll, irgendwie bei PayPal. Und diese PayPal-Liste war komplett öffentlich einsehbar. Also ich habe mir die angeguckt und du hast hier POM Tobias von der Einsatzhundertschaft Sizilienstraße, brauche 3 Stück, geht über LKA 7, LKA 6 Leute mit Fotos. Hier, mit Fotos, Zen-In, Abteilung 3 auch. Ne? Also ich dachte, ich musste zweimal hingucken, auch Kirchheiner Damm, hier Gefährderabschiebehaft, ne? Guten Abend, 6-mal Patch mit Klett. An dir, Geff, Kirchheiner Damm, mein Name, mit Foto und allem drum und dran. Und eigentlich mir, also, ohne Scheiß, Leute. Also, ist nett mit eurem Pandemiefonds und so, aber das müsst ihr euch beim nächsten Mal irgendwie
anders überlegen. Aber hast du es gemeldet oder irgendwas?
Wem denn?
Ja, dem Admin oder wer das da betreibt, nee, diese Gruppe?
Nee. Müssen wir einfach nächstes Mal selber drauf kommen. Hören Sie ja jetzt. Vielleicht mache ich ja nochmal einen Tweet dazu fertig, aber ich war total überrascht. Also ich meine, mit Foto und allem mein Name ist und ich möchte gern 3-mal mit Klett und so. Okay, die dachten vielleicht, man sieht es nicht, aber gut, so ist es halt. Ja, das war so. Und ich hatte tatsächlich am Wochenende nochmal ein Gespräch mit einem etwas hochrangigeren Polizeibeamten aus einer Einsatzhundertschaft, genau, der aus seiner Sicht tatsächlich auch nochmal geschildert hat, wie gerade so die Stimmung ist innerhalb der Einsatzhundertschaften. Und wir müssen ja wissen, seit Corona, die Leute, die im Stab arbeiten, also du sagst ja selbst, die so die Bürojobs haben, die haben natürlich das gemacht, was wir oder einige in allen anderen Häusern auch gemacht haben, nämlich sie sind erstmal nach Hause gegangen, ins Homeoffice. Und haben von dort aus gearbeitet. Und das kann man sicherlich auch machen, wenn man in so einem Büro, ne? Aber es gibt halt so ein paar Jobs, da ist nicht viel mit Homeoffice, ne? Und dazu gehören eben die EHUs. Und der sagte mir dann auch, wie, also wenn seine Leute kommen, ne? Da kommen halt irgendwie 80 Leute aus allen Richtungen, die kommen dann in die Unterkunft, ja? Und da ist jetzt auch nicht viel mit Hygienemaßnahmen. Also sie versuchen das in ihrem, also das, was ihnen möglich ist, so gut wie möglich zu machen. Das heißt, die Einsatzbesprechungen sind auch draußen, ne, und man verteilt sich und so. Aber die sitzen dann trotzdem alle irgendwie auf den Wagen mit, ne. Und wenn dann noch eine andere EAU dazukommt, dann sind es auch mal schnell 150 Leute. Und diese Diskussion um wie teilen wir uns auf oder so, das hat alles da mal am Anfang wohl stattgefunden. Aber diese Infektionsprophylaxe sei im Prinzip unter. Irdisch, wirklich. Er sagt, die gucken halt mit Neid, auch zum SEK, MEK, selbst die konnten sich so aufteilen, offensichtlich, ja. Also bei Mac, wer arbeitet wann, wie, nehmen wir die Schicht, dann die Schicht und aufgrund der Lage können wir eben nicht so viel machen, aber sie sind halt alle da und man kann auch nicht einfach wohl sagen, warum bleiben die denn dann nicht zu Hause einfach, ne? Klar, weil dann Überstunden wegfallen und die ganzen Feiertagszuschläge und so weiter würde dann auch wegfallen. Wenn man jetzt einfach sagt, man bleibt zu Hause und das kann sich so ein, also im mittleren Dienst, das können sich halt die wenigsten leisten einfach. Das sind schon mal so 200, 300 Euro, auf die man dann verzichten müsste.
Aber woran liegt es? Was sind die Hauptvorwürfe, dass die...
Ja, das geht schon, also das fängt wirklich bei Kleinigkeiten an, wie offensichtlich sind ja dann überall, also so diese Dispenser, weißt du, mit den Schutzmitteln. Mit den Desinfektionsmitteln. Also da, wo kriegt man das dann her? Ne? Da, also wenn die dann nicht aus den Damenklos sich offensichtlich selber Seifenspender umgebaut hätten und die mit Desinfektionsmittel befüllt hätten und irgendwo am Eingang aufgestellt hätten mit selbstgebastelten Dingern irgendwie, da hat sich halt keine Sau großartig drum gekümmert. Ne? Sagt er, er will überhaupt nicht klagen. Ja? Also es ist ihr Job, da EHU jetzt zu machen, aber so von oben her, dieser Umgang seitens der Polizeiführung mit dieser Pandemie, der sagte, sie gucken halt schon neidisch auf die ein oder andere Behörde in Berlin, die das von vornherein ziemlich glasklar irgendwie geregelt hat, wie man das machen kann. Ne? Wo sind wie viel Schutzbrillen und so. Du erinnerst dich, das war von Anfang an eine große Diskussion. Hat denn jeder überhaupt genügend Schutzausstattung? Haben wir denn genügend Masken? Haben wir diese Korbbrillen? Und. Da sagt er, stimmungsmäßig ist es halt oll. Ne? Und sie haben ja nun mal den Kontakt, du hast es am Anfang angesprochen, die Hygienedemo, da sind sie halt draußen. Ne? Sie sind halt wirklich die, so bloß die sitzen danach wieder alle wieder auf dem Wagen. Und wir erinnern uns gleich am Anfang, es ging ja eigentlich mit einer Hundertschaft los, in der Corona ausgebrochen ist, weil jemand in der Trompete feiern war. So, und das kann sich ratzfatz wiederholen einfach. Ne? Und da ist offensichtlich bei ihnen, also aus seiner Sicht, das ist jetzt eine Einzelstimme, aber nicht ganz unwesentlich, sagt er, nicht nachvollziehbar, warum das bis in diese EHU-Strukturen so nicht runter umgesetzt wird, wie zum Beispiel drüben im Polizeipräsidium. Naja, das war sehr aufschlussreich. Gutes Gespräch gewesen.
Glaube ich, absolut. Wobei ich ja immer noch der Meinung bin, wir haben da vor ein paar Wochen mal ja drüber gesprochen, auch so im Nachgang, glaube ich, nochmal ganz spannend, sich das mal anzuschauen, wirklich wie in diesen Wochen und Monaten sich die Arbeit der Polizei grundsätzlich verändert hat oder dann im Nachgang eben hatte. Das ist ja schon wirklich sichtbar, diverse Papiere, die das ja auch zeigen und auch Zahlen, die das ja jetzt schon belegen. Wir haben ja mal drüber gesprochen, welche Deliktswelle da nach oben gehen, welche natürlich massiv zurückgehen. Aber ich glaube, das ist dann wirklich eine Truppe, wenn du, also ich sehe die ja, wie gesagt, im Berliner Westen viele unterwegs, die natürlich Ausschau halten und gestern war ich ganz überrascht, unten Krumme Lanke mit Pferden Pferde.
Aber das müsste ja dann Bundespolizei gewesen sein, ne?
War auch
Bundespolizei. Reiterstaffel Stahnsdorf, ne?
Genau, waren an der krummen Lanke zu zweit.
Echt, ja?
Lanke trudelt mit ihren Gäulern auf diesem, ja, nicht doch wirklich nicht breiten Weg.
Das ist schon imposant, das ist schon hoch, ne?
Und haben Ausschau gehalten, war natürlich klar, und viele Jugendliche und so angesprochen. Aber ansonsten, es ist ja wirklich.
Es ist ein guter Übergang. Kleines Papier auch aus dem Bundesinnenministerium zur Lage in der inneren Sicherheit vom 16.04. Und die sagen, vor allem Betrugsdelikte sind es eben, ne? Also das ist jetzt Betrugsdelikte. Sie sagen, insgesamt sei die Sicherheitslage in Deutschland weitgehend ruhig. Aber was sie eben haben, irgendwelche Leute geben sich als, was wir auch schon mal hier besprochen haben, irgendwelche Leute geben sich am Telefon als Amtspersonen auf, sagen, sie müssten jetzt mal hier mit rauskommen, wir müssen einen Abstrich machen, sie müssen jetzt diesen Test bezahlen, der kostet 400 Euro, geben sie mal, rufen an, oder es geht um Medizinprodukte, dass Schutzmasken gefälscht sind oder Handdesinfektionsmittel oder Tests eben für zu Hause angeboten werden. Alles dieser Unfug, und auch es eine gewisse Zunahme an Diebstahl von Hygiene- und medizinischen Artikeln gibt. In Frankreich gibt es wohl mittlerweile einen richtig großen Schwarzmarkt für Schutzausrüstung. Und Cyberkriminalität. Auch da alles. Shops, Phishing-Kampagnen bei Zoom, also unser Meeting-Software. Auch da wird immer mehr versucht, sich Zugang zu verschaffen zu den einzelnen Meetings, um dann mit den Inhalten zu erpressen, die da besprochen wurden. Sie haben extremistische Gruppen, war noch ganz interessant. Links versucht, genau wie rechts, mutmaßlich die Krise zu nutzen. Links vor allem, weil man aufzeigt, wie so ein Staat repressiv als Überwachungsstaat auch arbeiten kann. Wir hatten ja in der Vergangenheit, oder war das diese Woche, der Anschlag auf den Kabelschlacht?
Diese Woche, ja.
Auf das Institut, was die App, die Corona-App mitentwickelt. Genau, und rechts gibt vor allem die Schuld Minderheiten an der Ausbreitung des Virus, aber man nehme auch einen Anstieg der Fehlinformationen in Form koordinierter Kampagnen wahr, aber im Wesentlichen gäbe es keine große Beeinträchtigung, auch keine Beeinträchtigung bei der Einsatzfähigkeit der Polizeien. Ja, das war interessant.
Das ist auch mal so ein Thema, also insgesamt Parallelwelt, alternative Wahrheiten, Fake News ist ja mittlerweile schon viel zu wenig.
Kann man gar nicht, unglaublich. Und man muss so, ich habe, weiß ich nicht, 20 Telegram-Kanäle abonniert von den einschlägigen Verschwörungstheoretikern, die sich ja dann auch wahllos alle untereinander das Kram zuschicken und kopieren. Und das ist so abstrus teilweise. Und wenn man dann überlegt, wie viele auch ehemalige Kollegen darunter sind, also Kollegen jetzt nicht hier aus dem Haus, sondern eben auch so Kollegen, die alle mal irgendwie Journalismus gelernt haben, ja. Und da gibt es ja ein paar Namen. Das ist unfassbar, was da ausgekübelt
wird. Ja, aber ich finde, was da halt zu sehen ist, du hast da so eine Entwicklung, also mich interessiert das wirklich schon lange. Das heißt, ich verfolge das auch wirklich aus reinem privatem Interesse. Ich finde, es ist auffällig, dass du, vor Jahren war das eine Parallelwelt. Es waren einzelne Personen, einzelne Gruppen, die auf ihren Kanälen, vor allem ja damals ja noch ausschließlich bei YouTube, Videos gemacht haben, die aber auch eigentlich, auch von der Reichweite her hat man das gesehen, eben auch dann nur in dieser, in Anführungsstrichen, Parallelwelt gesehen wurden. Mittlerweile, mein Eindruck, nicht empirisch oder sonst irgendwas, aber mein Eindruck, nicht nur alleine, dass die Zahl derer, die sich diesem Themen widmen, auf ihre Art und sehr verschwörungstheoretisch eben daran gehen, bei welchen Themen auch immer, nicht nur, dass die Zahl sich wirklich unfassbar multipliziert hat und gestiegen ist, sondern auch teilweise wirklich die Reichweiten. Also dass die Leute, die Menschen erreichen. Ich habe das vor 2 Tagen durch Zufall gehabt. Jeder kennt das wahrscheinlich mit diesen Kettenbriefen, die man irgendwann mal bekommt. Da habe ich so einen Kettenbrief bekommen, die ersten 5 Zeilen gelesen, dachte mir, okay, alles klar, habe zugemacht. Habe abends dann nochmal, ähnlich wie du, auch bei diesen Telegram-Gruppen einfach mal geschaut, weil ich mich ein bisschen da auf dem Stand halten will, eben weil es mich wirklich interessiert, wie da kommuniziert wird und interagiert wird. Und da fand ich diesen selben Kettenbrief dann auch in 2 dieser Kanäle, wo ich dann auch nur so als kleines Beispiel für mich dachte, derjenige, von dem ich das bekam, ist das absolute Gegenteil. Also ich hätte also diese Verbindung eigentlich niemals gesehen. Und das ist auch nicht so, aber man sieht eben, glaube ich, oder dass die Durchdringung und dass das, wie gesagt, Verbreiten dass das ein viel größerer mittlerweile Kreis ist. Also man merkt einfach, glaube ich, sobald das Problem besteht, dass keine Antworten da sind, und Corona ist ja wie ein Geschenk für Verschwörungstheoretiker, ob es jetzt 9/11 oder viele andere Dinge auch waren, Kennedy-Attentat, also die alten Klassiker sozusagen aus diesen Milieus. Corona ist ja, wie gesagt, ist ja ein Traum. Keiner, also selbst offizielle Stellen, offenbar, wissen ja nicht wirklich, woher es kam. Es gibt keinen Impfstoff dagegen. Das heißt, du kannst dich ja austoben in dieser Szene wirklich, wie du willst. Und das merkt man natürlich auch. Und ich glaube, dass dadurch eben viele Menschen nochmal deutlich empfänglicher aktuell sind, weil sie eben auch von anderen Seiten keine Antworten bekommen, weil es keine Antworten gibt. Also keine wirklichen, absoluten Antworten. Und ich glaube, zum Glück ist das Thema ja mittlerweile auch sehr von staatlichen Stellen noch aufgegriffen worden, dass man die Leute informiert bzw. daran erinnert, egal, auch wenn wir vielleicht nicht alle Antworten liefern können, aber hört auf, euch wirklich dann teilweise diesen Scheiß reinzuziehen. Weil es ist krass, also es ist wirklich krass, es sind ja auch keine, das darf man ja nicht vergessen, da sitzen ja nicht irgendwelche Hornochsen, die irgendwas einfach nur runterposaunen, das sind ja...
Ach du, nochmal, also wir haben Tagesschausprecherinnen, ehemalige, über bekannte Musiker, die in der DSDS-Jury saßen.
Bis du hast ja auch da einen Querschnitt, zu Journalisten, Kollegen. Du hast Wissenschaftler, du hast Akademiker. Das ist natürlich auch so ein bisschen dann mit Leumund kommen.
Erinnert dich an den Fall dieser Rechtsanwältin, die man da festgenommen hat.
Ja.
Es war ja auch so, die dann ihre Rede vor diesem Polizeipräsidium oder vor dem Abschnitt Wache gehalten hat. Ich habe da nur kurz reingeguckt, die dann also selber noch gesagt hat, das war alles großer Unfug, was man dann wieder genommen hat, um zu sagen, hier guck mal, jetzt haben sie umgedreht. Also egal, wie man sich da dreht und wendet, ne, sie packen es halt.
Genau, es wird aber nicht reichen. Auch ich glaube, dass das wird eben bleiben und es wird ein großes Thema in der Zukunft noch mehr werden, als es jetzt schon ist. Es wird halt nicht ausreichen, einfach zu sagen, es ist Unfug oder es ist dummes Zeug oder es ist einfach Hanebüchen, sondern man wird sich damit auseinandersetzen müssen, meiner Ansicht nach, weil eben teilweise Verbreitungswege oder Reichweiten wirklich so massiv geworden sind, dass man nicht mehr über irgendeine kleine Diaspora sprechen kann oder eine kleine sozusagen Glaubensgemeinschaft, die zu vernachlässigen ist oder die auch nicht weiter wachsen wird, sondern da sehe ich echt eine große Gefahr für die Zukunft, gerade aufgrund dieser aktuellen Situation, dass das als Thema wirklich massiv ansteigen wird.
So, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss arbeiten. Ja, geht mir ähnlich. Rossi, vielen Dank für dieses nette Sonntagsgespräch. Wir hören uns wieder nächste Woche oder nee? Zum 1. Mai? Was ist eigentlich mit 1. Mai?
Ist doch gar nichts, oder?
Abgesagt oder was? Ne, ich glaube, irgendwas wird es ja geben.
Ja?
Dezentrale Aktion. Irgendwas wird es geben.
Wir haben es im Blick.
Wir gucken uns das an. Vielleicht schaffen wir vorher noch einen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch eine ruhige Woche. Viel Spaß wieder beim Shut Up. Ist es dann eigentlich nach Shutdown?
Gucken wir mal, dass es dann wieder.
Ja, los geht.
Rückkehr in die Normalität.
Danke fürs Zuhören. Ciao.
Ciao, ciao.
Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.